Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus. Budgetieren habe ich als eine der grössten Herausforderungen des Erwachsenenwerdens gefunden. Plötzlich hat man nicht mehr nur Sackgeld zur Verfügung. Die Beträge werden grösser, aber auch die Ausgaben werden grösser. So muss man eben Budgetpläne erstellen und anfangen, das Leben in finanziellen Ausgaben zu kategorisieren. In Lukas 14 geht es um eine Budgetplanung. Aber nicht Budget im Leben als Schweizer Bürger, sondern Budget im Leben mit Jesus. Und wir werden den Text in 4 Schritten angehen. Erstens mal 2 grundsätzliche Überlegungen oder Beispiele zur Projektplanung. Zweitens das Budget für das Leben mit Jesus in 2 Kostenpunkten. Das ist der längere Teil. Und drittens der Aufruf, budgetier gut. Und viertens die Frage, was das für uns heute bedeutet. Erstens, ein grosses Projekt will gut geplant sein. Jesus war ein Zimmermann. Kein Wunder nimmt er ein Beispiel aus dem Hochbau. Ein Mann plant einen Turm. Und er erklärt dann halt von diesem Beispiel, wie eine gute Planung verhindert, dass man durch gescheiterte Projekte bloßgestellt wird. In Lukas 14, 28 bis 30, dort lesen wir von dieser Bauplanung und jeder seriöse Bauherr, der wird zuerst hersitzen, sein Budget minutiös planen, nicht nur wegen dem Spott, den er sich damit ernten könnte, wenn dann ein halbfertiges Haus dort steht, sondern auch, weil er sonst grosse Verluste haben kann. Und erst wenn die anfallenden Kosten berechnet sind und man weiss, was das für einen Geldaufwand bedeutet, dann entscheidet man sich für oder gegen das Projekt. Im zweiten Beispiel, Lukas 14, 31 und 32, thematisiert Jesus eine ernsthaftere Angelegenheit. Auch das war den Menschen damals nicht weit entfernt. Sie waren unter einer fremden Besatzung. Die Römer haben Judäa erobert und sind mit Soldaten präsent gewesen. Auch für uns ist es leider nicht mehr in weiter Ferne gerückt, sondern wir haben auf europäischem Boden so Kämpfe, wo wir sehen, wie verschiedene Mächte überlegen, wie steht es mit uns im Verhältnis? Müssen wir aufrüsten? Können wir so bleiben, wie wir sind? Was ist, wenn der andere gegen uns wird kommen? Bei einem Krieg droht im Fall von einer Niederlage nicht nur Spott, sondern da geht es um Leben und um Tod. Ein entsprechender König droht im Fall von einer Falscheinschätzung von seiner militärischen Kraft eine Niederlage, die für sein Volk verheerend ist. Mit beiden Gleichnissen macht Jesus einen Punkt klar. Wenn man ernsthaft ein grosses Projekt in Angriff nimmt, dann will das gut bedacht sein. Und es gilt, die eigenen Kosten und Risiken realistisch abzuwägen, um zu überlegen und sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Das Budget für das Leben mit Jesus. Das Leben mit Jesus, das ist so ein grosses Projekt. In Lukas 14 sehen wir, dass es Jesus nicht darum gegangen ist, möglichst vielen Leuten das Himmelreich unterzujubeln, sondern er wollte, dass die Leute, die ihm fasziniert zugelassen haben, die ihm nachher gefolgt sind, sich auf seine Wundertaten gefreut haben, dass die klipp und klar sehen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und das Leben mit ihm zu leben. Und wir lesen in Lukas 14, 25 und 26, und Jesus wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seine Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Kostenpunkt 1 im Leben mit Jesus. Gib alle um dich herum auf. Uns trifft es wahrscheinlich zuerst einmal wie eine Ohrfeige. Vater, Mutter, Frau, Kind, Brüder und Schwester hassen. Wann hört man schon das Wort in der Kirche? Da kommen wir doch von Liebe, von Gnade, von Güte. Aber hassen, das ist ein Herzwort und noch eine härtere Forderung. Jetzt ist es aber leider eine menschliche Eigenschaft, dass wir nicht mehr genau herhören, wenn uns etwas bekannt erscheint. In Lukas 14 hat darum Jesus absichtlich nicht eine weitere Predigt über die Liebe gehalten, sondern er hat Wort gewählt, wo seine Zuhörer befremdet, wo sie wachrüttelt. Sie sollen genau anhören und ihre Kosten überschlagen. An anderer Stelle sagt Jesus, die genau gleich waren, mit anderen Worten. Im Matthäus-Evangelium 10, 37 sagt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und so wie in der Matthäus-Stelle, da wird das Wort Liebe gebraucht, so geht es auch in der Lukas-Stelle, in unserem Predigtext, um eine Gegenüberstellung von der Liebe zu Jesus und der Liebe zu Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Brüdern und Schwestern. Der Mann, und das wissen wir aus dem gesamtbiblischen Zeugnis, der soll seine Frau lieben, das ist seine Pflicht. Der Vater, seine Tochter, der Sohn darf seinen Vater lieben und der Bruder darf auch seine Schwester lieben. Aber die zwischenmenschliche Liebe, die darf nie an die Stelle von der Liebe von Jesus kommen. Verglichen mit der Liebe zu Jesus muss die Liebe zu Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder und Schwestern wie Hass sein. Also so viel grösser muss die Liebe und Loyalität zu Jesus sein, dass daneben die Liebe zu meiner Frau wie Hass erscheint. Und so setzt die befremdende Forderung Prioritäten ins richtige Verhältnis. Verschiedene Bibelstellen im Alten Testament, die den Götzendienst thematisieren, die nennen Gott einen eifersüchtigen Gott, der nichts und niemand neben sich duldet. Er will der Einzige sein, der von den Menschen ausschließlich und über alles andere geliebt und verehrt wird. Und auch im Neuen Testament hören wir den Ruf von der vollständigen Hingabe immer wieder. Und wir werden davor gewarnt, unsere Liebe auf andere Sachen als Gott zu richten. Und das wird ganz besonders in Bezug auf Geld und Reichtum thematisiert. Und das ist für uns irgendwie nachvollziehbar. Aber das gilt eben auch für die menschlichen Beziehungen. Sobald etwas in unserem Leben die gleiche Priorität wie Jesus hat oder sogar wichtiger wird, dann wird es zum Götzendienst. An den innigsten menschlichen Beziehungen können wir prüfen, welchen Stellenwert Jesus in unserem Leben hat und in welchem Verhältnis er in unserem Leben zu unseren Liebsten steht. Wir haben das Beispiel in der Bibel selber. Im Alten Testament wird vom Abraham gefordert, er soll seinen Sohn für Gott hingeben, und zwar opfern. Wir wissen nicht, was beim Abraham vorgegangen ist. Es steht nicht, aber es steht, dass er morgen früh aufgestanden ist, alles parat gemacht hat und losgegangen ist, um den Befehl von Gott zu erfüllen. Er hat Gott mehr geliebt als seinen Sohn. Gott hat den Sohn gerettet, der Isaac hat ihm das Leben geschenkt und wir sind da mit Jesus, weil Jesus ein Nachfolger von Isaac ist. Auch im Neuen Testament haben wir das genau gleiche Beispiel. Wir haben einen Vater, der seinen eigenen Willen, den Willen von Gott, mehr liebt als seinen Sohn und seinen Sohn ans Kreuz gibt, in den Tod, damit Menschen gerettet können werden. Jesus spricht da einen grossen Fächer von Beziehungen an. Vater, Mutter, Sohn, Kind, Brüder und Schwestern. Und Fragen drängen sich auf. Sind wir bereit, Jesus zu folgen, auch wenn das wegen Mutter oder Vater nichts mehr mit uns zu tun haben oder uns belächelt? Jesus richtet sich an Mann, der Kompromiss eingeht, um seiner Frau zu gefallen, anstatt Gottes klare Anweisungen zu folgen. Jesus redet auch zu der Frau, die sich so sehr ums Wohl von ihrem Mann und ihrem Kind sorgt, dass sie keine Zeit mehr für Jesus findet. Ist der Sonntag in erster Linie Familientag oder ein Tag von Jesus? Wem bin ich im Zweifelsfall verpflichtet? Gilt meine Loyalität meiner Familie oder meiner Liebe zu Jesus und der Wahrheit? Und aufgrund von solchen und noch weiteren Fragen können wir uns prüfen, ist die Liebe zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meiner Frau, zu meinem Mann oder zu meinem Kind Götzendienst? Aber Jesus bleibt mit seinen Forderungen nicht bei Vater, Mutter, Frau, Kind, Brüder und Schwester. Es gibt noch einen zweiten Kostenpunkt. Und das ist, sich selber aufgeben. Letztlich geht es für die Nachfolger von Jesus als Lebendige. Weil Jesus erwidert, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz auf sich nehmen, das verwendet mir sprichwörtlich. Aber begreifen wir eigentlich die Tragweite davon? Kreuz, das haben wir als Schmuck und Ohren am Hals. Es ist in unseren Kirchen, in unseren Dörfern allgegenwärtig. Aber das Symbol ist für uns nur darum zum Zeichen von der Hoffnung und von der Freude geworden, weil Jesus an genau dem Kreuz einen brutalen Tod erlitten hat, um die Menschen von ihren Sünden zu retten. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet eigentlich, sich seinem Todesurteil zu fügen. Die Verurteilten haben früher, zur Zeit der Römer, ihr das Kreuz auf sich genommen, wenn sie dann sich auf den Weg zu ihrer Hinrichtung gemacht haben. Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen, als er auf dem Weg nach Golgatha war, wo er nachher dran genagelt worden ist und gestorben ist. Und wenn jetzt der Jesus seine Jünger auffordert, nehmt ihr auch euer Kreuz auf euch, dann heisst das, werdet meine Leidensgenossen bis hin zum Todesurteil. Und darum sagt Jesus, ihr müsst euer Leben hassen, um meine Jünger sein zu können. Jesus fordert, dass die Liebe zum eigenen Leben verglichen mit der Liebe zu ihm wie Hass ist. Wenn uns Jesus nicht wichtiger ist als unser eigenes Leben, dann können wir nicht seine Nachfolger sein. Und die Forderung ist viel, viel allgemeiner als nur, eventuell musst du dann mal sterben, weil du Christ bist. Die Forderung, die betrifft die Hingabe vom gesamten Leben, pausenlos, rund um die Uhr, täglich. Die Liebe zum eigenen Leben ist etwas, was in unserer Gesellschaft hochgehalten wird. Die Ich-Bezogenheit, die durchdringt unser Denken. Wir können es vielleicht besser unter der Liebe zu dir selber fassen. In unserer selbstbezogenen Gesellschaft muss es für mich stimmen. Gönn dir etwas. Tu dir etwas Gutes. So heisst es in der Werbung. Du musst zu dir selber Sorge tragen, wird uns von jeder Beratungsstelle und von jeder Kolumne in den Zeitungen und in den Heftchen eingimpft. Es muss für dich passen. Ich, das ist mein grösster Götz. Wir Christen können uns unserer Kultur und dem Einfluss der Gesellschaft, in der wir leben, nicht entziehen. Und umso wichtiger ist, dass wir unser Denken immer wieder am Wort von Gott ausrichten, weil das ist der einzige sich nicht verändernde Maßstab, der gleich bleibt über die Jahrhunderte. Gesellschaft und Kultur und all die Trends, die wanken und schwanken, und wir sind an einem ganz anderen Ort, als wir vor 70 Jahren sind, und an einem ganz anderen Ort, als wir vor 20 Jahren sind. Die Bibel, die hat sich um kein Pünktchen verändert. Und durch die Bibel lehrt uns Gott, was sein Willen ist. Und da werden wir nicht gefragt, was für uns stimmt. Sondern die Bibel hält uns den Spiegel vor und überführt uns von unserer Selbstbezogenheit. Ich kann mir vorstellen, dass es für uns die grösste, also für mich ist es die grösste Herausforderung, mich selber aufzugeben. Jesus versetzt in diesem Text unserem Ich-Bezogensein den Todesstoß. Jesus ist schließlich nicht ans Kreuz gegangen, wie es für ihn gestimmt hat. Er ist ans Kreuz gegangen, wie es der Wille von Gott war. Und genau diese Radikalität verlangt Jesus von seinen Nachfolgern. Jesus fragt nicht, ob es für mich stimmt, dass ich in meinem Umfeld Zeuge für ihn bin und von ihm erzähle. Er fragt dich nicht, ob es für dich stimmt, Teil einer christlichen Gemeinde zu sein und dich da regelmäßig einzubringen. Er fragt nicht nach deinem Alter, er fragt nicht nach deiner Familiensituation, er fragt nicht nach dem Gesundheitszustand und auch nicht nach deiner Arbeitsstelle. Jesus fragt nicht, ob es für dich stimmt, nach Gottes Willen zu leben. Es ist nicht ein Angebot, folg mir nach, so wie es für dich im Moment stimmt, sondern es heisst, alles oder nichts. Und das führt uns zum dritten Punkt. Budgetier gut, sonst bist du unbrauchbar. Wenn wir die Evangelien lesen, so sehen wir, dass Jesus den Menschen nicht abratet, seine Jünger zu sein. Er ruft sie immer wieder zu sich. Es geht ihm nicht darum, sie zu entmutigen. Und es gibt genug andere Sachen, wo er sagt, ja, kommt zu mir, mein Joch ist leicht. Kommt zu mir, ich werde euch erfrischen. Aber er legt seine Karte offen hin und sagt, wer nicht sich lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 34. Jesus will keinen Nachfolger, der kopflos und bedenkenlos oder gedenkenlos die Jüngerschaft antreten. Er möchte keine Juhu-Christen, die in einem Moment von der emotionalen Ergriffenheit sagen, doch, ich gang das Leben mit Jesus. Sondern er möchte, dass die Menschen, die ihm nachfolgen, wissen, auf was sie sich einlassen und es von ganzem Herzen und mit voller Verpflichtung tun. Weil sonst, so sagt Jesus, bist du unbrauchbar, wie Salz ohne Geschmack. Salz war schon damals eine wertvolle Ware. Und auch wir finden ungesalzenes Essen fad. Aber Salz, das nicht salzt, das kann niemand brauchen. Und so zeichnet die Jüngerschaft sich dadurch aus, dass sie das ganze Leben in Anspruch nimmt. Und wenn sie das nicht tut, die Jüngerschaft, dann ist sie zu nichts wert. Also in anderen Worten, halbpatzige Nachfolge, die kann Jesus gestohlen bleiben. Ein unverbindliches Christsein ist wertlos und dazu da weggerührt zu werden. Das führt uns zum vierten und letzten Punkt. Was hat das mit uns zu tun? Und liebe Geschwister, es kann sein, dass die Predigt dich entmutigt hat. Dass du dich fragst, ja, wie soll ich denn den Maßstab erfüllen, wo Jesus da setzt? Wie habe ich denn überhaupt nur die geringste Chance, ein solches Leben zu leben, wie es von mir gefordert wird? Und wie froh bin ich darum, dass Jesus nicht bei dem Salzgleichnis stehen geblieben ist, sondern dass es noch den kleinen Nachsatz ganz am Ende vom Predigttext gibt. Vers 35 sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir haben einerseits den ernsthaften Aufruf, Weg ab, bis konsequent, folg mir nachher. Aber dann fügt Jesus die entlastenden Worte hinzu, wer Ohren hat und hören kann, der soll hören. Es gibt Menschen, denen wird der Aufruf von Lukas 14 so lang wie breit sein. Sie werden unbetroffen weitergehen, ein unverändertes Leben weiterführen. Der eine oder andere wird vielleicht denken, mein Nachbar hätte heute kommen sollen. Das wäre doch für ihn gewesen. Gott sei Dank betrifft es mich nicht. Vielleicht ärgert sich auch der eine oder andere. Es ist zu radikal. Das ist zu krass. Die Ohren von solchen Menschen, die sind verschlossen. Sie können nicht hören. Und auf diese Menschen trifft das Gleichnis vom Salz zu. Aber andere werden betroffen sein. Plötzlich wird mir bewusst, dass mein Leben nicht mit dem übereinstimmt, was Jesus fordert. Und wenn das auf dich zutrifft, dann gilt auch dir das Wort von Jesus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bist nicht entmutigt. Weil der Heilige Geist hat dir Ohren zu geben, um auf Jesus zu hören. Er hat dir Ohren zu geben, um in dieser Predigt die Stimme von Gott zu hören. Und wenn du da sitzt und jetzt denkst, dass dein Leben und deine Nachfolge überhaupt nicht so aussieht, wie sie eigentlich sein sollte. Wenn du dich verzweifelt fragst, wie du dem Maßstab jemals gerecht werden kannst, dann freu dich. Weil das bedeutet, dass der Heilige Geist in deinem Leben am Werk ist. Und das Gleiche gilt auch für die von uns, die jetzt durch das Wort von Jesus in Lukas 14 ermutigt werden, ihr Leben Gott noch mehr hinzugeben, Jesus noch radikaler zu folgen. Und auch für dich gilt, der Geist von Gott ist in dir am Werk und ermutigt dich. Und er wird das Werk, das er in dir angefangen hat, auch zur Vollendung bringen. Liebe Gemeinde, nachher feiern wir Abendmahl. Und jedes Abendmahl ist ein Bekenntnis. Es sagt, ich gehöre zu Jesus. Das bietet Gelegenheit zur Selbstprüfung. Frag dich, wie stehe ich zu Jesus? Kann ich dem Maßstab zustimmen, den er in Lukas 14 für meine Nachfolge ansetzt? Bin ich bereit, in die Nachfolge einzutreten, wo mich alles kosten kann? Wenn Jesus dich heute ruft, dann gib dich ihm ganz hin. Amen.